Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Worüber erzählst du mir denn heute?
Heute erzähle ich dir von den osmanisch-habsburgischen Beziehungen vor 1918 bzw. 1922.
Warum?
Weil in den letzten Tagen ja in der Türkei das 100-jährige Bestehen der Republik Türkei gefeiert worden ist oder begangen worden ist. Und damit haben aber wir eigentlich relativ wenig zu tun, aber vorher haben wir sehr wohl sehr viel zu tun gehabt.
Weil das Osmanische Reich und das Habsburger Reich sehr viel miteinander zu tun gehabt haben.
Ja, genau.
Die sind ja, wie ich jetzt schon von unserer Plauderei vorher von dir weiß, die haben ja eine interessante Parallele in ihrer Existenz.
In der Zeit, ja. Ich finde das sehr interessant. Und zwar die Osmanen, das waren so Turkvölker, die aus dem Osten gekommen sind und sie dann verzweigt haben und über Anatolien dann immer weiter nach Westen gezogen sind. Und der Osman der Erste hat 1299 die Osmanendynastie begründet, die eben dann bis 1922 äußerst schwächelnd zum Schluss bestanden hat.
Ja.
Dazu möchten wir kann ich gleich sagen, dass der Ausdruck Türkia im Westen aber schon im 12. Jahrhundert nachweisbar ist.
Und auch schon verwendet wurde.
Und auch schon verwendet wurde, also das hat man gar noch nicht weiter.
Und am Anfang waren diese Osmanen aber noch gar nicht in Istanbul, also im damaligen Konstantinopel.
Nein. Die sind immer weiter nach Westen gezogen, haben dann neue Städte gegründet oder als Hauptstädte verwendet, Bursa, Edirne und eben 1453 Konstantinopel erobert.
Und damit das Ende des Römischen Reichs.
Ja, kann man sagen, weil es war ja Ostrom, ja. Byzanz war Ostrom. Parallel dazu hat 1278 der Rudolf von Habsburg, der ja zum deutschen König gewählt worden ist, den Ottokar in der Schlacht bei Türngrut besiegt und hat 1282 seine beiden Söhne mit Österreich Ober- und Unter der Enns belehnt. Also in diesen Jahrhunderten sind ein paar Jahre ja nicht unbedingt
so relevant, aber so relevant. Also eigentlich Osmanisches Reich und Habsburger Dynastie haben parallel existiert.
1918, Ende der Habsburger Dynastie. Osmanisches und Habsburger Reich haben ja auch im Ersten Weltkrieg und auf der gleichen Seite gekämpft, Seite an Seite.
Als Bündnispartner? Als Bündnispartner. War aber nicht immer so, weil als Wiener oder Wienerin hat man ja wenn man an diese Geschichte denkt, denkt man ja sofort an die Türkenbelagerungen 1529 und 1683.
Ich glaube, so bis 1718, das war der Frieden von Pasarowitz, kann man sagen, ist die Eroberungstätigkeit der Türken immer fortschreitend gewesen. Dann natürlich ist zu einem Stillstand gekommen, 1683 bei der zweiten Türkenbelagerung, aber trotzdem, es sind dann noch viele Kämpfe waren bis Ende des 18. Jahrhunderts, aber im Frieden von Pasarowitz ist eben ein Übereinkommen zwischen dem Habsburger Reich und dem türkischen Reich oder dem Ottomanenreich, Osmanenreich zustande gekommen. Was da ganz interessant ist dabei, entschuldige, Sidestep, aber das ist man ja gewohnt von mir. Mhm. In diesem Frieden hat es gegenseitige Handelsfreiheit und Ansiedlungsfreiheit gegeben zwischen dem Osmanischen Reich und dem Habsburgerreich. Und damit sind auch wieder sehr viele sephardische Juden nach Wien gekommen, die ja an und für sich in Wien sehr schwierig sind, nur ansiedeln, also Juden überhaupt sind nur ansiedeln konnten. Und in der Türkei waren natürlich Sephaden, die von Spanien übers Mittelmeer gekommen sind. Und da ist aber nicht unterschieden worden, ob das Juden oder Nicht-Juden sind, sondern das waren halt ganz einfach osmanische Untertanen.
Ah, und die konnten sich dann freier ansiedeln, als wenn sie sich als Juden angesiedelt hätten.
Genau. Mhm.
Okay, interessant. Ja gut, Friede von Passarowitz 1718. Aber vorher war eben die Expansion des Osmanischen Reichs in den Westen.
Ja, und da war eine Jahreszeit, die man sich merkt, also es sind mehrere, aber die man sich als Historiker natürlich merken sollte, ist 1526. Weil das war die Schlacht bei Mohács.
Wo ist Mohács?
Mohács ist im Osten, also in Ungarn, Westungarn, und im Osten von Wien natürlich, meine ich, in Westungarn. Und erstens einmal war das eine Niederlage der Habsburger, die faktisch den Weg für die teilweise freigemacht hat. Und zweitens ist er aber auch für die österreichische Geschichte wichtig, weil da der Ludwig von Ungarn verschollen ist. Man nimmt an, dass er ertrunken ist. Und seine Schwester war ja mit dem Kaiser Ferdinand, oder damals noch König Ferdinand dem I. verheiratet. Und Böhmen und Ungarn, oder der Teil von Ungarn, der nicht von den Türken besetzt war, ist zu Österreich damit gekommen.
Und dieser ungarische Ludwig ist im Zuge der Osmanenkriege?
Ja, der ist verschollen.
Verschollen, okay. Und seitdem Österreich-Ungarn verbunden?
Naja, seine Schwester war dann die Erbin von Böhmen und von Ungarn, also Böhmen ist dazugekommen. Und Ungarn war aber zu zwei Drittel, kann man sagen, von den Türken besetzt. Beziehungsweise hat Herrscher gehabt in Siebenbürgen zum Beispiel, die mehr oder weniger Vasallen von der Türkei waren oder von den Osmanen waren. Mhm. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass 1529 der Süleyman der Prächtige Wien das erste Mal belagert hat.
Mhm. Also da war, ja, okay, das waren die ganz schön weit westlich. War das das Westlichste?
Das war das Westlichste, ja.
Mhm. Und wie war das, wie war diese erste Türkenbelagerung 1529?
Ja, die war relativ kurz. Die war vom 27. September bis 14. Oktober. Und da sind schon auch Mineure tätig gewesen die Stadtmauern, die ja noch die alten Babenberger Mauern aus dem Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts waren, sind teilweise zerstört worden. Aber im Oktober sind die Türken, also sind die Osmanen auf einmal abgezogen. Man weiß eigentlich bis heute nicht ganz genau, warum, man nimmt an, dass deswegen. Erstens einmal haben die vorher schon so viel zerstört gehabt rund um Wien, dass sie selber nichts mehr zum Essen gehabt haben, wenige Vorräte. Und so viele Vorräte haben sie nicht mitgehabt und die Türken haben immer das Winterquartier in Edirne, also in Adrianopel, aufgeschlagen. Und da wären sie nicht mehr
rechtzeitig zurückgekommen,
also das nimmt man an. Mhm. Da weiß man aber relativ wenig, weil man glaubt auch, in mancher Literatur wird es als gegeben genommen, dass der Süleyman sein Zeltlager dort gehabt hat, von dem Schloss Neugebäude. Heute steht in Simmering.
In Simmering. Mhm.
Und angeblich ist es dann bei der zweiten Türkenbelagerung auch verschont worden, aber ja, da weiß man relativ wenig.
Mhm. Und hat man da in Wien noch was übrig von dem?
Naja, in Wien ist, also natürlich nicht so viel wie vom 17. Jahrhundert, aber Wien ist verteidigt worden vom Philipp von der Pfalz, den man aber in Wien ganz gern vergisst. Und
so tut, als hätte man sich selber.
Nein, und der Graf Niklas Salm, und der ist eigentlich Bürgermeister, war der Wolfgang Treu. Und da kann man sagen, Also was überblieben ist, ist einmal das Grabmal von Niklas Salm. Mhm. Das ist ja heute in der Votivkirche. Mhm. Das war in der alten Dorothea-Kirche. Da hat es das Dorothea-Kloster noch gegeben, die Kirchen gibt es ja nicht mehr. Dann ist es in der Familienschloss oder was gekommen. Und dann hat man ja im 19. Jahrhundert die Votivkirche, wie man erbaut hat, wollte man ja die ursprünglich sozusagen als Pantheon für die österreichische Geschichte installieren.
Mit lauter Heldengräbern und so.
Genau, und da ist aber, und da ist der Niklas Salm hingekommen, ein sehr wunderschönes Grab. Mhm. Und das ist aber 1550 oder was, weiß man schon, dass es das gegeben hat. Dann gibt es diesen Rundplan von Niklas Meldemann.
Aha, ja, den du in deinem Haus hängen hast, wenn ich das sagen darf.
Ja, natürlich. Ja.
Aber nicht das Original.
Das ist im Wien-Museum. Und da ist irgendwer gekommen, das weiß man nicht genau wer, und der hat vom Stephansdom aus diesen, also rund Wien, Skizze gemacht. Und der Niklas Meldemann hat das dann ausgeführt und hat, das ist wahnsinnig interessant. Es stimmt natürlich jetzt nicht.
Meinst du ein?
Also, ja. Was heute halt passiert, aber ist wirklich sehr interessant. Mhm. Was gibt es noch? Dann gibt es drei Türkenkugeln im Eingangsbereich vom Griechenbeisel, die man irgendwann einmal gefunden hat. Und man nimmt an, dass die aus 1529 sind. Und sehr viele beziehen sich auf den Heidenschuss.
Ja.
Kennst die?
Erzähl.
Die Statue Eck Heidenschuss und Strauchgasse, wenn man schräg vis-à-vis vom Kunstforum, ist diese Statue von einem Türken auf einem Pferd.
Auf der Freiung.
Naja, das ist der Heidenschuss. Also wenn man von der Freiung kommt, Heidenschuss auf der rechten Ecke, wo der Anker unten drinnen ist. Und Türken auf einem Pferd mit einem Schwert in der Hand. Beziehen wir sehr oft auf 1529 und sagt man, weil dort Bäcker waren und die Bäcker waren ja diejenigen, die am zeitigsten wach waren und am ehesten gehört haben, die Mineure. Aber das stimmt deswegen nicht, weil dieses Haus oder eine Statue hat man schon gekannt vor der ersten Türkenbelagerung. Das hat dann geheißen, dort wo der Heide scheißt, also schießt.
Ah, interessant, okay. Es wurde später umgedeutet, vielleicht.
Vielleicht. Und außerdem ist bis zur Erneuerung dieses Hauses, war das ein Ritter, der dort auf einem Pferd gesessen ist mit Pfeil und Bogen. Also gut. Also es ist relativ wenig, was da überblieben ist von 1529.
Und zwischen 1529 und der zweiten 1683, was waren da für Beziehungen zwischen den beiden Reichen?
Also erstens hat es immer wieder gegeben Kriege, aber es hat Gesandtschaften gegeben, die Habsburger geschickt haben, oft Leute mit Geschenken und so weiter. Ich glaube, einmal haben sie dem Sultan 40.000 Dukaten oder in der Größenordnung geschenkt. Und Uhren und alles Mögliche. Sehr oft eben, wie gesagt, Uhren und so Werke, deswegen, damit man zeigt, wie fortgeschritten man im Habsburger Reich oder im Reich ist und solche Sachen, so mechanische Sachen machen kann.
Ah, okay. Und was für Uhren gibt's, was,
solche, gibt es? In der Kunstkammer kann man sich das anschauen, gibt es zwei Uhren noch.
Diese tollen, aber nicht diese tollen, die so auf dem Tisch aufsetzen sind in der Kunstkammer?
Naja, es gibt dann, wo ein Türke, glaube ich, reitet auf einem Pferd und das ist eine Uhr, also so in der...
Ah, ich liebe das dort in der Kunstkammer im Kunsthistorischen Museum, das ist so schön, sind so schöne Sachen.
Ja.
Können wir mal eine Folge machen? Naja, gut. Die Kunstkammer. Ja, okay, das heißt, da sind Geschenke ausgetauscht worden. Gibt's da...
Naja, ob ausgetauscht, weiß ich gar nicht, ob die Osmanen was nach also zu den Habsburgern oder ins Reich geschickt haben, ist die Frage.
Und wie wissen wir über diese Beziehungen? Gibt's da Berichte von den Gesandten?
Natürlich viel mehr gibt's von der
zweiten Türkenbelagerung.
Die ja viel mehr im Bewusstsein ist ganz einfach.
Ist ja auch näher.
Näher hat länger gedauert.
Wie lange hat die gedauert?
Die hat also von Mitte Juli bis 12. September im 1683, da ist das Entsatz heruntergekommen. Und da gibt es
Sobieski.
Sobieski, ja, Sobieski. Der hat sich sehr gut verkauft, aber den Oberbefehl hat eigentlich der Karl von Lothringen gehabt. Mhm. Aber der Sobieski ist halt der mit seinen Flügelhusaren runtergekommen ist. Mhm. Und
den im Bewusstsein geblieben ist.
Im Bewusstsein geblieben und natürlich hat er auch sehr viel dazu getan.
Ja, und was gibt es da noch von der Türkenbelagerung, von der 1683er Belagerung in Wien?
Also es gibt relativ viele Kugeln, Türkenkugeln. Mhm. Da gibt es eine am Hof, die ist neben dem bürgerlichen Zeughaus, die ist so vergoldet, die auf dem Haus drauf. Dann in der Sterngassen am Wiener Neustädter Hof, wenn man von der Judengassen runtergeht zur Margarelstraße, ist ja linker Hand der Wiener Neustädter Hof, bevor man zu den Stiegen kommt.
Ja.
Da ist eine Steinkugel. Mhm. Dann auf der linken Windseile, Eck-Moritz-Gassen, war ja lang eine. Die in einem neuen Haus, da war so eine Ausnehmung und da ist diese eine Steinkugel gewesen. Da ist seit ein paar Jahren Fußball, weil irgendwer gefunden hat, dass er die Türkenkugel lieber hätte.
Also die hat wer gestohlen?
Ja.
Aha, okay.
Dann gibt sie von den Erinnerungstafeln mich hier überhaupt nicht reden. Die Sage vom Kolschitzki vom Kaffeehaus.
Dass der Kaffee gekommen ist, erzählt die. Ich weiß nicht, Kolschitzki hat den Kaffee nach, oder wie?
Der Kolschitzki war ein Spion, der hat Türkisch gesprochen auch und ist durch die Linien und hat immer hin und her seine Tätigkeit ausgeführt. Und es ist dann gesagt worden, dass man, die Türken geflüchtet sind oder weg sind, hat man Säcke mit Kaffee gefunden und die hat der Kolschitzki gebraucht und hat dann das erste Kaffeehaus gemacht, was aber nicht stimmt, weil schon vorher ein gewisser Deodato
ein Kaffeehaus
Kaffeehaus erst eröffnet haben. Angeblich war das Kaffeehaus in der Domgasse 6 und in der Domgasse 6 gibt es auch Auszeichen mit türkischen Trophäen. Mhm. Also das wird ihm schon gehört haben. Außerdem hat er gekriegt ein Geschenk, er wird andere auch noch gekriegt haben, aber das Geschenk Heidgasse 8, das Haus.
Im zweiten Bezirk? Im
zweiten Bezirk, wo das Gasthaus zum Sieg drinnen ist.
Ah, und das ist nach dem Sieg benannt?
Nein, das ist nach dem Sieg bei Aspern benannt, aber das Haus hat er gleich wieder verkauft. Mhm. Dann wird immer wieder natürlich die Kipferln.
Das die Kipferln, die
Kipferln der Halbmond
sind. Kipferln der Halbmond sind, mhm. Hauptsache, es gibt Kipferln, ist ja wurscht, ob es stimmt oder nicht.
Ja, gute hoffentlich. Das Liebenberg-Denkmal natürlich, vom Bürgermeister Andreas Liebenberg, vis-à-vis von der Universität. Dann hat es gegeben ein Türkenbefreiungsdenkmal im Stephansdom. Das ist aber, betont man bei Stephansdom-Führungen immer wieder, ist Ende des 19. Jahrhunderts gemacht worden. Und beim Brand vom Stephansdom 1945 ist die Bummerin, die ja ursprünglich im Südturm gehängt ist, runtergekommen, mhm, und hat dieses Türkendenkmal zum Teil zerstört. Es sind nur Reste, die jetzt noch dort angebracht sind. Aber das natürlich der Sinn von dem Ganzen, die Bummerin ist ja gemacht worden, ist ja gegossen worden aus den erbeuteten Kanonen der Türken, von den Türken erbeuteten Kanonen 1683. Ist die Bummerin gegossen worden und die hat dann dieses Türkendenkmal
zerschlagen.
Also, und das Türkenbefreiungsdenkmal zerschlagen. Mhm. Dann gibt es außen die Kapistrankanzel am Stephansdom, also außen am rückwärtigen Teil, dort wo die Garageneinfahrt ist.
Ja.
Weil der Kapistran war fanatischer Prediger gegen die Türken. Unten mit dem Türkenkopf. Also man muss sich immer vorstellen, man muss es natürlich aus der damaligen Zeit auch sehen, dass immer die Türken als Besiegte dargestellt sind und auf die man tritt und so weiter. Man muss immer den Kontext halt mitdenken. Mhm. Das Marco Daviano-Denkmal neben der Kapuzinerkirche, also Kapuzinerkirche, Neuer Markt,
ja.
da ist so eine Ausnehmung und da steht diese riesige Figur vom Mönch Marco Taviano drinnen. Das ist initiiert worden vom Dollfuss.
Mhm. Ah, das ist so ein junges Denkmal.
Ja, ja, das ist ein junges Denkmal. Mhm. Eben zur 250-Jahr-Feier des Sieges über die Türken. Und da sind Reliefs, die die Schlacht bei Kalm am Kalmberg zeigen. Und was mir immer besonders gut gefällt, ist ein Gitter. Und auf dem Gitter sind lauter kleine Türken drauf. Wenn man sich das anschaut, vorne so ein kleines Gittertürl. Und das ist sehr, sehr nett. Der Dollfuss hat im Übrigen das nicht mehr erlebt, weil das ist 1935 eröffnet worden, das Denkmal, oder eingeweiht worden. Und da war er schon ermordet.
Das wäre ein eigenes Thema, die spätere ideologische Besetzung und Rezeption von den. Aber wir, dem widmen wir uns nicht, sondern wir bleiben ja drum. Was gibt es in Wien noch an Erinnerungsorten oder an Resten und Legenden?
Vielleicht ganz interessant, weil du wahrscheinlich schon oft vorbeigegangen bist und keine Ahnung, ob du es kennst. Gibt es eine Tafel an dem dort, wo die Löwelpastei war. Und zwar ist das Löwelstraßen 20, wenn man alles da ist. Dieses Haus, das auf der einen Seite von der Obolzergasse und auf der anderen Seite von der Deinfallstraße begrenzt wird, also neben einem Café Landmann eigentlich. Mhm. Hinter, da ist eine Tafel.
Da, wo das Moja drin ist.
Genau. Oder war, ich weiß nicht, ob es ein. Und da ist eine Tafel, die ist 1933 auch angebracht worden, die österreichische Gewerbejugend hat die anbringen lassen und würdigt den Einsatz der heldenmütigen Handwerkmeister und ihrer Söhne bei der Verteidigung der Stadt. Hast du das schon mal gesehen?
Nein, habe ich noch nie gesehen.
Das ist eine relativ große Tafel, aber
ständisch, passend zu sein.
Total, total ständisch, ja. Dann vielleicht, was du schon mal gesehen hast, die Turmbekrönung von St. Ottmar bei dem Weißkerber in der Löwenstraße.
Weiß nicht mal, wo St. Ottmar ist.
Der Löwen. Ich bin schon ganz verlöwet. In der Löwengassen.
Also dritter Bezirk.
Und da ist nämlich eine Kapelle gestanden, die während der zweiten Türkenbelagerung zerstört worden ist. Und dann hat man sozusagen das auf, als wir haben gesiegt und ihr seid. Also ist kein Kreuz, sondern ein Stern und ein Halbmond.
Aha, sehr interessant, muss ich mir anschauen.
Dann gibt es den Türkenriedhof in der Hauptstraße. Der ist nach der Vororte-Linie. Da ist Statue, da waren ganz einfach, die Türken hat man natürlich wahnsinnig verspottet. Dann. Da hat man zum Beispiel Leute verkehrt auf einen Esel gesetzt und hat es durch die mit einem Turban auf durch die Gegend gejagt. Und das war immer Türkenritt und man hat es ausgelacht und verspottet. Und so eine Szene ist dort dargestellt. Und knapp davor steht ein riesiges Kreuz, das Türkenkreuz. Das ist, glaube ich, vorher am Josef-Resch-Platz unten gestanden. Weil dort war eine ganz wichtige Schanze, das Frauenfeld. Und dort haben sie die Kämpfe abgespielt. Dann kennst du vielleicht die Reiterfigur vom Karl Mustafa-Eck, Neustiftgassen, Kellermanngassen, dieses kleine Platzl.
Ah ja, ja, das kenne ich, glaube ich.
Ja, und das ist, man hat ja oft gesagt, dass dort das Zeltlager vom Karl Mustafa war, was nicht stimmt, weil das war auf der Schmelz. Dort war ja viel zu wenig Platz.
Ja.
Ich meine, das war ja schon sehr Stadtnähe.
Karl Mustafa, war da nicht irgendwas mit Kopf
von
Karl Mustafa?
Ja, der ist nach Wien gekommen. Es ist zwar bis heute nicht geklärt, ob es wirklich der Kopf von Karl Mustafa war, aber sein angebliches Grab bei Belgrad ist geplündert worden. Und die Jesuiten haben diesen Kopf nach Wien gebracht und haben also beschworen, dass das der Kopf von Karl Mustafa
ist. Als Trophäe.
Als Trophäe. Und der ist in einem Glaskasten im bürgerlichen Zeughaus ausgestellt worden.
Also das war dann wann?
Ungefähr? 17 Jahr, Ende, im 17. Und im 18. Jahrhundert. Und am 12.09.83, 1883, man beachte 12.09., also ein Tag der Entsatzschlacht, 1883, ja, also 200 Jahre. Ist das Wiener Rathaus eröffnet worden.
Das neue,
das jetzige. Neue mhm. Rathaus eröffnet worden. Und da hat man den Kopf ausgestellt mit anderen.
Echt?
Türkischen Trophäen.
Das ist ja total barbarisch. Da haben die, wirklich, da haben sie noch, das denkt man sich, 1883 war schon irgendwie so gegenwärtig, da haben sie den Schädel von Karl Mustafa als Trophäe ausgegeben. Ich bin schockiert.
Und jedes Mal haben, also der Hammer Burgstaller, großer Orientalist, hat zum Beispiel gesagt, nein, das ist nicht sein Kopf. Und letztmals gezeigt worden ist der 1976, in Bayern ist er zu einer Ausstellung geschickt worden, welche Ausstellung das auch immer war.
Na,
2006 ist er allerdings also es ist nicht öffentlich gemacht worden, an einem unbekannten Ort im islamischen Teil des Zentralfriedhofs begraben worden.
Okay, das kommt mir sinnvoller vor.
Ja.
Und pietätvoller trotz allem.
Ja.
Okay.
Ja, und das war ja nicht der einzige, sondern angeblich hat man die Köpfe von gefallenen türkischen Soldaten eingesammelt und getrocknet und dann verkauft. Und je höher der Dienstgrad von dem Gefallenen war, desto teurer sind sie verkauft worden. Ich weiß es nicht, wer das gesammelt hat. Ich habe das nur aus der Literatur.
Okay, dann, sehr schön.
Na, und dann haben wir am 12. September hat die Kirche das Fest Maria Naaman eingeführt, weil ja immer die Jungfrau Maria die Maria vom Siege ist. Ne? Das ist immer, werden immer der Maria werden die Siege zugeschrieben. Speziell über die Osmanen in dem Fall oder Nichtchristen. Und da ist am 12. September ist jetzt Maria Naaman. Das geht auch auf diese auf 1683 zurück.
Das gibt es noch immer.
Ja, ja. Denkt sie, ich denke überhaupt nie noch, warum das Maria Naaman heißt.
Gut. Okay. Also ist eigentlich sehr lang hinein in die Gegenwart gezogen, auch die Erinnerung an diesen Konflikt.
Ja, und ist aber dann, ist das ein bisschen umgeschlagen im 18. Jahrhundert, also umgeschlagen, weiß nicht, ob man das umgeschlagen sagen kann, weil dann ist ja die Türkenmanie ausgebrochen. Das Gebilde,
also so Orientalismus.
Orientalismus, genau. Mhm. Man hat wahrscheinlich, oder auch die Marie Theresa speziell vielleicht, erkannt, dass man ihn braucht, dass es eben so mannigfaltige Beziehungen gibt, dass man auch die Sprache des anderen, das ist ja schon wirklich ein Vernunftgrund, Aufklärung nehmen wir mehr weit. Also jedenfalls, es gibt ja zum Beispiel von Martin von Meitens ein Bild, Marie Therese als türkische Haremsdame verkleidet.
Auch absurd. Warum als Haremsdame?
Das kann ich mir schon vorstellen, weil das die Vorstellung halt war von den Leuten. Ne? Dann hat es die Orientalische Akademie gegründet, damit eben, da ist türkisch und arabisch gelehrt worden, war der Vorläufer der heutigen diplomatischen
Akademie. Ah, interessant.
Und das Gebäude war ja in der Boltzmanngasse. Also vorher war es in der Strudelhofgasse. Und dann ist Anfang des 20. Jahrhunderts ist gebaut worden, dieses riesige Gebäude in der Boltzmanngasse. US-Botschaft. Das war die Orientalische Akademie. Ja, und es hat aber immer wieder gegeben, diplomatische Beziehungen.
Ja.
Da sind ganz tolle Sachen, also eine, was ich doch ganz toll finde, was nach Wien gekommen ist, der Wiener Dioskurides.
Was ist das?
Das ist, in der Nationalbibliothek hat der die Nummer Codex Medicus Graecus I. Das ist eine Sammlung von alten Bildern und Texten über Heilkunde, von alten Ärzten, von Heilkräutern und so weiter. Das waren ursprünglich über 500 Blätter, sind 450.
Wow.
Sind noch da. Um die 450. Ist um Mitte des 6. Jahrhunderts in Byzanz angefertigt worden. War ein Geschenk für eine Prinzessin. Und ist Dann nach der Eroberung von Byzanz, also von Konstantinopel 1453, ist es noch von jüdischen und islamischen Ärzten verwendet worden. Und dann hat österreichischer Gesandter bei der Hohen Pforte hat 1569 um 100 Dukaten erworben und nach Wien gebracht. Und seitdem ist in der österreichischen Nationalbibliothek und gehört zu dieser Weltkulturerbe. Ist ganz spezielle und sehr schöne.
Wahnsinn, toll. Also das war damals in einer Habsburger Sammlung und dann eben Nationalbibliothek.
Ja, Habsburger Sammlung.
Und das kann man sich jetzt noch anschauen?
Ja, ob du es anschauen kannst, man kann es anschauen auf jeden Fall im Internet auf der Nationalbibliothek-Seite.
Spannend.
Wiener Dioskurides. Und dann war ein Gesandter, das war glaube ich ein Belgier, die waren ja international, der Ghislain de Busbecq, der war Gesandter im 16. Jahrhundert bei der Hohen Pforte. Und der ist geschickt worden vom Kaiser Ferdinand, dass er mit Süleyman dem Prächtigen, der ja Wien belagert hat, nähere Beziehungen aufnimmt. Also vielleicht auch bessere Bedingungen oder irgendwie halt Beziehungen aufnimmt. Und der Süleyman hat ihm ein Geschenk gemacht, und zwar dem Tulpen und Hyazinthenzwiebeln geschenkt. Ich glaube so Flieder und Rostkastanie. Und der hat es nach Wien gebracht. Und von da aus sind die Tulpen dann
in die Niederlande.
Und Tulpen hat das deswegen geheißen, weil es an den Turban erinnert hat. Und das ist also da dieser Name.
Stimmt, auf den alten Bildern, wenn ich das so wenn man das in den Sinn kommt, schauen die Turbane ja wirklich wie Tulpen aus.
Ja.
Aha, und so kam dann die Tulpomanie in den Niederlanden.
Ja. Und dann, wenn du wieder ans 18. Jahrhundert denkst, dann später denk an Alaturka.
Mozart,
der Janitscharenmusik. Mhm. Der Mozart hat die Entführung aus dem Serail geschrieben, die ein bisschen widersprüchlich ist, weil man der Osman ist ja spöttisch gezeichnet, aber der Selim Pascha ist ein wirklich ein guter Mann und aufgeklärter. Also der wird wieder. Türkische Maskenbälle sind, türkische Gesandtschaften sind nach Wien gekommen, die sind im Hotel Goldenes Lamm abgestiegen, auf der Prater-Straße, wo jetzt das Sofitel ist. Dann sind Bulgaren nach Österreich gekommen, nach Wien gekommen, die haben ein türkisches Gemüse mitgebracht, Paprika, Melanzani, ist alles typisch türkisch. Bei der Weiterstellung natürlich.
Hat das türkische Zimmer.
Türkische Galerie
bekommen. Aha.
Und der Kronprinz Rudolf hat ein großes türkisches Zimmer gehabt. Wahrscheinlich hat er die Haremsdamen auch drin gehabt, so wie ihn kennen. Wen kenne ich nicht, aber so wie ich gelesen habe über ihn.
Okay, ja. Und wahrscheinlich auch einige sprachliche Lehnwörter oder einige Lehnwörter gibt es auch.
Ja, Kiosk zum Beispiel, Joghurt kommt aus dem Türkischen. Mhm. Und dann, was ich halt in Sprachgebrauch eingegangen ist, ist natürlich Hamam-Döner, Kebab, aber das weiß nicht, ob man das als Lehnwörter bezeichnen kann. Und im Türkenschanzpark gibt es als versöhnliches Ende vielleicht dieser Folge, gibt es den Yunus Emre-Brunnen. Heißt der ist 1991 vom türkischen Botschaft, er ist von der Türkei gestiftet und 1991 dem türkischen.
Wer ist Yunus Emre?
Das war ein Literat, Volksdichter und Mystiker, der im 14. Jahrhundert gelebt hat. Und das soll heute als Zeichen für Freundschaft und Völkerverständigung dienen.
Na, möge es dienen, und ich glaube, mit dem können wir gut enden, weil das wäre ja schön, Freundschaft und Völkerverbindung.
Ja, das hoffe ich auch.
Dann danke ich dir recht herzlich. Bis zum nächsten Mal. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.